Aktuelles aus der Wirtschaft mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, wir haben heute zu Gast Sarah Henke, die vielen von Ihnen aus dem Fernsehen bekannt ist. Es geht im weitesten Sinne und auch im engeren Sinne um das Thema Kochen. Sarah Henke ist unter anderem Jurorin bei der Küchenschlacht und der eine oder andere erinnert sich dran, dass Sarah Henke auch zu den Sterneköchinnen gehörte. Dazu vielleicht ganz kurz über ihre Vita, weil wer sie nicht kennt, der sagt: Sarah Henke, okay, du bist halt keine Fußballerin. Also wenn du Fußballerin wärst, dann würden die Leute sagen, ja klar. Sarah Henke hat nach ihrer Ausbildung, nach dem Abitur, in einem Drei-Sterne-Restaurant schon begonnen, und zwar im Schlosshotel in Lehrbach, Bergisch Gladbach. Dann war sie bei Sven Elverfeld im Restaurant Aqua in Wolfsburg. Das hatte mal 3 Michelin-Sterne. Mittlerweile nicht mehr, weil Sven Elverfeld hat den Laden geschlossen. Warum auch immer, das muss er selber wissen. Dann hat Sarah den ersten Stern selbst erkocht in einem Lokal auf Sylt, dann später in einem Lokal in Andernach. Viele Hörer werden sich natürlich fragen, wie ist das? Hast du, als du zum ersten Mal am Herd gestanden bist, gesagt, und ich werde Sterneköchin, oder ist sowas einfach durch Zufall entstanden?
Naja, schön, dass ich hier bin. Vielen Dank, dass du da bist, Michael. Ja, ich glaube, als ich angefangen habe zu kochen, war nicht die Priorität, dass ich Sterneköchin mal werden möchte. Aber man begibt sich natürlich auf eine Reise, man entwickelt sich weiter. Und ich hatte das größte Glück, in der Vergangenheit immer wieder bei Küchenchefs zu arbeiten, die wiederum jemanden kannten. Und so bin ich mehr oder weniger halt in die Sterne-Gastronomie reingerutscht. Und mir hat es da natürlich sehr gut gefallen, weil man mit sehr viel Perfektion, sehr präzise an die ganze, ja, an die ganzen Gerichte rangeht. Dann, wenn man Leistung bringt, mit dem Team natürlich immer zusammen, ist es natürlich auch schön, wenn der Guide Michelin einen dann mit einem Stern bewertet.
Also das mit den Zufällen kenne ich natürlich auch. Leute wie wir, die in der Medienbranche landen, das ist manchmal ein absoluter Zufall, dass man einen trifft, der einen trifft, der einen kannte. Und so bin ich halt eben beim Radio gelandet und das mache ich schon ziemlich viele Jahre. Und es macht immer noch Spaß, insbesondere deswegen, weil man auch viele Leute wie dich kennenlernt, mit denen man Dinge besprechen kann. Ich habe vor langen Jahren mit Johann Lafer, der dir natürlich sehr gut bekannt ist, ein Interview gemacht, den habe ich echt auf den falschen Fuß gekriegt. Ich habe zu ihm gesagt, welcher Lafer steht denn jetzt gerade eigentlich vor mir? Sagt er, wie, welcher Lafer? Ja, sage ich, du bist doch in allen möglichen Formaten permanent und überall zu sehen. Das kann doch nicht nur einer alleine sein. Und das ist eine Frage, die ich mir bei dir natürlich auch stelle. Gut, ich weiß, die Küchenschlacht, das sind, ich war mal da, habe mir das angeschaut, die Aufzeichnungen werden natürlich en bloc gemacht. Also du fliegst nicht für jeden Termin dahin, aber du musst trotz allem natürlich ein gewaltiges Pensum haben.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das lernt man einfach, wenn man gerade in der Sterne-Gastronomie gearbeitet hat, dass da natürlich sehr viel Organisation, Logistik dahinter steckt, sehr viele Kopfarbeit, viel Planung. Und mit der Geburt unseres Sohnes 2021 ist unser kleiner Sohn, der Sam, geboren. Und da entwickelt man natürlich auch nochmal eine ganz andere Art von Organisation. Man legt natürlich andere Prioritäten. Und durch die Restauranteröffnung 2023 im Dezember mit dem Restaurant Le Mabri hier in Wuppertal-Buchholz mussten wir natürlich dann auch so ein bisschen lernen, alles unter einen Hut zu bekommen, ne? Also einerseits oder vorrangig bin ich natürlich Mama. Aber in zweiter Linie führen wir hier natürlich in der Selbstständigkeit ein recht großes Restaurant mit verschiedenen, ja, ich sag jetzt mal, Food-Konzepten, wo wir nachher nochmal drauf eingehen können. Dann ist natürlich gerade die Aufzeichnung in der Küchenschlacht schön, immer mal so eine kleine Auszeit nach Hamburg zu fahren. Und dort werden dann in der Regel 2 Aufzeichnungen aufgenommen an einem Tag, wenn man dann dort ist, dann, damit das alles schön, in den Rahmen passt.
Ich musste übrigens, als ich damals da war, also ich vielleicht so als Hintergrund, weil du mich nur als Radiomann kennst, ich habe auch lange Jahre Fernsehen gemacht und deswegen weiß ich natürlich, wie Fernsehen gemacht wird. Und ich habe immer gesagt, ja, 35 Minuten, ha, 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 ha. Aber das ist, ich habe 2 Aufzeichnungen nacheinander gesehen. Das Einzige, was nicht im Fernsehen kommt, ist der Punkt, wo der Juror vorgestellt wird, wo dann alle klatschten und dann sagte der Warm-Upper, jetzt müssen wir noch ein paar Sekunden warten, weil da müssen noch Bilder vom Essen gemacht werden. Das ist aber für mich völlig legitim, dass man die Gerichte, die da vorne stehen, eben noch zeigen muss. Und ansonsten ist das Ding tatsächlich echt.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das Format die Küchenschlacht ist großartig. Ich meine, sonst wäre sie auch nicht so erfolgreich schon über, ich glaube, über 20 Jahre, hat sehr, sehr viele Fans und ich glaube auch so dieses ganze Team, gerade im Backstage-Bereich, wie sie ja, sich um die Kandidaten kümmern, aber natürlich auch um uns, um die Moderatoren und Juroren. Das ist natürlich ein tolles Gefühl und es ist tatsächlich so, die Kandidaten haben diese 35 Minuten Zeit und wer nicht abliefert, liefert nicht ab.
Was mir an dieser Sendung offen gestanden gut gefällt, es kommt aber auch ein bisschen auf den Coach vorne an, ist, dass sehr oft erklärt wird, also mich reizt halt eben Kochen auch, wobei ich nie auf die Idee käme zu behaupten, dass ich gut kochen kann. Also ein guter Durchschnitt, würde ich mal behaupten. Aber je nachdem, wer da vorne steht, ich merke immer wieder, du hast da teilweise 5 Kandidaten oder 6 Kandidaten, die sind alle top und alle dicht beieinander und dann sind Leute, die stehen da mehr, da denke ich, was wollt ihr hier eigentlich? Das, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, diese Sendung lebt auch von den unterschiedlichen Coaches vorne, die entsprechend da sitzen und auch von den Juroren. Ich kenne den Alexander Herrmann seit einigen Jahren. Lafer kenne ich, mit Nelson Müller hatte ich vor langen Jahren schon zu tun. Ihr seid ja völlig unterschiedliche Typen und ich glaube, davon lebt das.
Ja, ich glaube, das macht das Ganze ja auch unterhaltsam, ne? Also natürlich geht es ums Kochen, also der Zuschauer möchte natürlich auch ein bisschen was mitbekommen, lernen, wie die einzelnen Hobbyköche da rangehen oder halt auch die Moderatoren, wenn die was kochen. Andererseits ist es halt auch immer noch eine Unterhaltungssendung und ich glaube, das schaffen die halt sehr gut durch die verschiedenen Charaktere, die als Moderatoren vor Ort sind, die Kandidaten durch die Sendung leiten, aber natürlich halt auch die unterschiedlichen Charaktere an Kandidaten, die dann während so einer Sendung da sind. Da gibt es den Gesprächigen, dann gibt es vielleicht einen, der immer einen Spruch auf Lager hat. Vielleicht gibt es dann auch jemanden, der total konzentriert und fokussiert bei der Sache ist. Und ich glaube, das macht es dann auch so abwechslungsreich.
Aber wir sind jetzt eher durch Zufall bei der Küchenschlacht gelandet. Was du eben gesagt hast, da hast du mir schon eine gute Überleitung gebaut. Du hast gesagt, seit du ja selbst Mutter bist, hast du einen anderen Fokus. Das Witzige ist, deinen Mann hast du in Wolfsburg zumindest meines Wissens nach kennengelernt. Er hat auch bei Sven Elverfeld gekocht, auch in diesem 3-Sterne-Lokal. Und dein Mann hat dann selber in 2 Lokalen auch Sterne erkocht, und zwar jedes Mal 2 Sterne, was ja auch schon richtig gut ist. Und lustigerweise hattet ihr dann am Schluss bis vor ein paar Jahren, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass ihr dieses Le Mapri eröffnet habt, hattet ihr habt in 2 Lokalen in Andernach, Lokal ist der falsche Ausdruck, Restaurants in Andernach gekocht. Und so als Hörer fragt man sich natürlich, hallo, wie funktioniert das? Tagsüber Konkurrenten und abends sind die beiden dann ein Liebespaar. Ich meine, die Tatsache, dass ihr geheiratet habt, ich glaube 2018 und 2021 kam dann euer Sohn zur Welt, spricht ja dafür, dass das irgendwie funktioniert. Aber wundern tut man sich schon.
Naja, man könnte vielleicht behaupten, wir sind Konkurrenten, aber andererseits ist es natürlich großartig für die Gäste, die nach Andernach damals gekommen sind, auf so kleinem Raum so tolle Kulinarik genießen zu können. Und man muss natürlich auch dazu sagen, mir sieht man es vielleicht so ein bisschen an, dass ich eher die asiatische Küche koche, mit den asiatischen Aromen spiele und mein Mann kocht dann doch eher eine andere Aromenwelt, also eher ein bisschen mediterran, französische Basis, Klassiker neu interpretiert. Von daher sehe ich das nicht als Konkurrenz, sondern das ist einfach nur eine große Bereicherung, kulinarische Bereicherung für die Gäste, die essen kommen.
Wo du es jetzt selbst erwähnst, du siehst ein bisschen anders aus als das, was wir normalerweise hier in Deutschland gewöhnt sind. Und ich sehe das ganz locker, weil meine Schwiegertochter stammt aus Sri Lanka. Also das ist für mich alles nichts Ungewöhnliches. Die meisten, die jetzt nur den Namen Sarah Henke hören, kommen natürlich nicht auf die Idee, dass du gebürtige Südkoreanerin bist. Deine Lebensgeschichte hast du auch in einem Buch drin, in dem es auch Kochrezepte gibt, zum Teil aus einem deiner früheren Lokale, zum Teil Rezepte, die du 2018, glaube ich, in Korea kennengelernt hast, weil was kaum einer nachvollziehen kann, du bist ja mit circa 2 Jahren von deutschen Eltern adoptiert worden, also dass du koreanisch kochst, hat mit dem Ursprung von ganz früher ja eigentlich nichts zu tun. Das musstest du ja hier dann lernen.
Ja, genau. Also ich habe ja damals eine ganz klassische Ausbildung gemacht, war dann in verschiedenen Küchen tätig und hatte dann 2010 das Angebot, auf Sylt als Küchenchefin anzufangen. Und dort war das Food-Konzept oder das Restaurant-Konzept asiatisch. Und der ehemalige General Manager von dem Hotel, mit dem hatte ich dann das Vorstellungsgespräch und er hatte dann auch tatsächlich gesagt so, ach, du siehst so aus, du kannst das bestimmt. Im ersten Moment fand ich das natürlich erstmal so ein bisschen Schubladendenken. Im zweiten Moment hatte ich dann aber auch gesagt, okay, wenn ich die asiatische Aromenwelt so interpretieren kann oder umsetzen kann auf dem Teller, wie ich mir das denke, weil ich ja im Prinzip auch gar nicht so diese Erfahrung habe, ne? Also klar geht man mal mal asiatisch essen, aber dadurch kann man nicht gleich asiatisch kochen. Aber ich habe natürlich beim Sven Everfeld sehr viel gelernt darüber, wie man Gerichte kreiert, was wichtig ist, auf den Teller zu bringen. Dann habe ich 2011 angefangen, auf Sylt im Spices zu kochen mit den asiatischen Aromen, was mir ja auch recht gut gelungen ist. Und ja, jetzt würde ich sagen, das ist natürlich, jetzt sieht man mich mit meiner asiatischen Herkunft oder mit meiner koreanischen Herkunft, und das macht mir jetzt natürlich auch sehr viel Spaß, halt auch wirklich so diese asiatischen Aromen auf den Teller zu bringen.
Das Interessante ist übrigens, ich habe dein Buch vor langer Zeit schon bekommen, weil meine Hörer wissen natürlich, dass ich sehr viel Motorjournalismus mache, und ich habe natürlich auch mit Kia permanent zu tun gehabt, und irgendwann gab es dann, ich glaube zu Weihnachten, dieses Buch von dir, und ich gebe zu, ich habe es nicht sofort gelesen, weil als Journalist musst du so viel lesen, da hast du irgendwann keine Lust mehr zum Lesen. Ich habe es aber dann ein bisschen später gelesen, und vor ein paar Wochen, das möchte ich jetzt hier auch noch erwähnen, habe ich bei dir einen Kochkurs gemacht. Ich kam mir vor wie die berühmte Kuh vor dem frisch gekalkten oder frisch gestrichenen Scheunentor. Ich hatte null Ahnung, insbesondere weil die anderen, die dabei waren, ich glaube, wir waren 12 oder 14 Leute, im Vorgespräch, als wir noch draußen waren, stellte sich raus, die meisten von denen hatten schon 2, 3, 4, 5 Kurse. Für mich war das komplettes Neuland und dazu auch noch asiatisch. Also ich gebe zu, wenn ich koche, ist es meistens italienisch, das kriege ich hin. Aber das Faszinierende daran in deinem Buch war dann für mich, dass ich gelesen habe, dass jemand, den du da in Korea getroffen hast, gesagt hat, mit deiner Art koreanisch zu kochen, könntest du hier richtig Geld verdienen. Und du sagst selbst, das ist ein völlig anderes koreanisches Essen als das, was du hier gemacht hast. Hat sich das mittlerweile gewandelt? Hast du jetzt die Eindrücke aus Korea aktuell mit drin?
Also ich würde immer noch von mir behaupten, dass ich wirklich sehr eigene Kreationen auf den Teller bringe und das nicht unbedingt mit den authentisch koreanischen Aromen ist. Also natürlich wird, wenn wir zum Beispiel jetzt aktuell haben wir das Korean Chicken auf der Karte, ein doppelt frittiertes mariniertes Hähnchen, was natürlich sehr knusprig ist. Dazu gibt es dann einen Dip. Ich glaube nicht, dass es das 1:1 auch in Korea genauso geben würde. Von daher ist es halt wirklich immer so eine Eigeninterpretation von den Aromen, wie ich mir denke, dass sie beim Gast gut ankommen.
Ich meine, wollen wir uns nichts vormachen. Wir sind hier in Deutschland und viele Leute, die zum Beispiel, wir meinen das bisschen, wo ich Ahnung von habe, die italienisch essen gehen, die essen dann bestimmte Gerichte mit Sahne. Da würde jeder Italiener sagen, bist du wahnsinnig, mach, dass du rauskommst. Aber hier in Deutschland ist man es so gewohnt. Dann weiß ich von diversen indischen und sri lankischen Lokalen in dem Großraum, wo ich wohne, die von den Gästen als toll angesehen werden. Meine Schwiegertochter, die weiß, wovon sie redet, sagt, das hat mit gut gar nichts zu tun. Der Punkt ist natürlich, wenn du hier deine Gäste hast, es bringt ja nichts, wenn du denen das original koreanische Essen versuchst, aufs Auge zu drücken, und die sagen, aber so will ich das nicht. Also insofern, das finde ich schon völlig legitim. Interessant war für mich halt eben tatsächlich so zu sehen, wie diese Rezepte in Korea sind, und das Buch, das fand ich insofern wirklich interessant, ist auch sehr empfehlenswert. Ich glaube, Mein Korea heißt es, oder?
Ja, genau, Mein Korea, eine Reise ins Land der Wunder.
Das ist ja eigentlich deine Geschichte, die du da drin erzählst, dass du dann dahin fliegst. Ich habe übrigens dann festgestellt, dass du ja noch einen anderen Vornamen außer Sarah hast. Das steht nämlich auf dem Flugticket drauf. Und bei diesen Geschichten muss man einfach sagen, du machst da den Wechsel. Du erzählst etwas von Restaurants, teilweise auch Streetfood, wo du essen warst, die teilweise auf einem extrem hohen Niveau kochen, wo du aber selbst gesagt hast, ob ich das so essen kann und will, weiß ich nicht. Und das ist so ein Wechsel in diesem Buch. Also sehr, sehr lesenswert. Und vor allen Dingen die Rezepte, die du dann hier in Deutschland gekocht hast, die hast du natürlich nur zum Teil auch da drin.
Genau, richtig. Also es ist wirklich ein schönes Buch entstanden. Einmal natürlich mehr oder weniger wie so ein kleines Reisetagebuch, also in dem ich meine Eindrücke schildere oder aufgeschrieben habe, auch gerade weil ich ja allein unterwegs gewesen bin, also natürlich mit einem Fotografen zusammen, aber man sammelt dann ja in einem fremden Land schon sehr viele Eindrücke, und ich glaube, das hat mir dann auch persönlich sehr gut getan, da einfach auch so ein bisschen emotional ja meine Geschichte zu erzählen oder halt auch so die Gedanken, die ich dazu habe. Und das Schöne ist natürlich auch für den Leser, dass der einmal die Gerichte einmal natürlich fotografisch sieht, die ich koche, natürlich die Rezepte dazu sind, aber natürlich auch die authentischen Gerichte als Bildern sieht, beziehungsweise dann halt auch die Rezepte da hat. Und man dann einfach so für sich entscheiden kann, okay, möchte ich gerne mal so diese authentisch koreanische Küche versuchen, ein bisschen nachzukochen, oder traue ich mich dann an die Küche von Sarah Henke ran?
Versuchen kann man alles. Also ich lade immer meine Freunde ein und sage, ihr seid meine Versuchskaninchen. Natürlich probiere ich das vorher mal. Ich habe auch teilweise teilweise Rezepte von Sterneköchen oder anderen Spitzenköchen. Ich halte mich exakt daran und es ist für die Füße. Und das liegt zum Teil nicht daran, was ich mache, wenn einfach der Geschmack von vorne und hinten nicht stimmt. Es liegt aber oft daran, dass diese Rezepte, die dann der oder die Köchin aufgeschrieben hat, dann so oft wieder von irgendwelchen Leuten abgewandelt werden, dass da schlicht und einfach Fehler drin sind, dass die Mengen nicht stimmen und so weiter. Also ich probiere das schon vorher aus. Aber wo wir gerade bei dem Thema Lernen sind, du bietest ja Kochkurse an. Ich habe ja eben erzählt, ich habe an einem solchen Kochkurs teilgenommen. Und liebe Hörer, um das klar zu sagen, ich habe mich nicht zu dem Kochkurs einladen lassen. Ich habe den bezahlt und ich fand den auch nicht zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht es speziell um diese asiatische Küche, die du da anbietest. Hast du den Eindruck, die Leute, die da kommen, sind völlig unbeleckt? Also so wie ich, nach dem Motto, ich guck mal, was passiert. Oder sind das Leute, die sich darauf schon vorbereiten? Gut, ich hatte nur ein paar Tage Zeit, in diesen Kurs reinzuspringen, weil ein Platz frei wurde. Sonst hätte ich vielleicht vorher mal noch ein bisschen nachgelesen. Was ist die Erwartung dieser Leute, wenn die zu dir kommen?
Ja, ich glaube, du hast das ja gerade schon ganz gut betont. Die Leute kommen zu mir. Also ich würde behaupten, dass die Kochkursteilnehmer schon explizit einen Kochkurs wählen, um mit mir als Sarah Henke natürlich mal am Herd zu stehen. Und vielleicht geht es auch gar nicht in erster Linie darum, ob man irgendwelche Schnitttechniken lernt oder es ja man ganz viel irgendwie zum Thema Kochen wirklich lernt, sondern ich glaube, es geht eher so ein bisschen darum, mich vielleicht auch als Person näher kennenzulernen und dann auch so ein bisschen, wie ich einfach vielleicht drangehe, ein schönes Menü zu kreieren. Oder halt in diesem Fall war es ja mit den asiatischen Aromen, finde ich es immer ganz toll, wenn man Gäste einlädt und man nicht selber stundenlang in der Küche stehen muss und die Gäste müssen sich da irgendwie alleine bespaßen, sondern dass wenn man im Vorfeld, in der Vorbereitung halt vieles vorbereiten kann, man den ganzen Tisch dann vorstellt und man dann als Gastgeber auch mit am Tisch sitzen kann. Und das war jetzt zum Beispiel auch der Kochkurs, bei dem du teilgenommen hast, war es ja auch so, dass wir viele Kleinigkeiten gemacht haben und der Kochkursteilnehmer halt viel selber schnibbeln musste, zusammenrühren, einpacken, ein bisschen Sushi haben wir gemacht, also ich glaube, da hatte jeder Spaß dabei.
Was übrigens, und du merkst, ich habe überhaupt keine Probleme, meine Unzulänglichkeiten zu erzählen. Als das dann losging, als wir in die Küche gegangen sind, da ging es blitzschnell, stand jeder irgendwo. Ich habe gedacht, naja, man wird dir jetzt sagen, stell dich mal da und da hin. Ich musste nehmen, was übrig blieb. Und zwei Dinge habe ich tatsächlich dann problemlos gekonnt. Ich konnte Möhren schälen und ich habe eine Papaya geschält. Da konnte ich mich nicht wirklich bei blamieren. Und dann hast du zu mir gesagt, du kannst mal das Fleisch da schneiden. Da habe ich gesagt, sorry, kann ich nicht. Der Hintergrund ist, mit ungefähr 40 Jahren wurde ich mal kurzzeitig zum Vegetarier. Ich konnte das Zeug nicht mehr sehen. Und mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank den Begriff der Flexitarier, die zwar eigentlich, aber ab und zu doch. Und ich wurde dann angefixt bei einer Presseveranstaltung in Italien mit Parmaschinken und kurz drauf in Thüringen mit Thüringer Rostbratwurst. Das heißt, so ein paar Sachen esse ich, aber ich kann kein Fleisch braten oder so. Und ich war da war schlicht überfordert. Und dann durfte ich ja freundlicherweise mich mit Garnelen beschäftigen. Das konnte ich dann einigermaßen.
Genau, richtig. Also das ist ja auch das Schöne, glaube ich, bei so einem Kochkurs oder dem Kochkurs, den wir hier im Lemabri machen, dass jeder freiwillig ja mithelfen kann, wenn er möchte. Man kann auch nur zuschauen. Und jeder Teilnehmer kann ja auch das machen, wo er vielleicht großes Interesse dran hat. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der nicht mit Fleisch in Berührung kommen möchte, dann ist das natürlich auch gar kein Problem.
Ich habe mir übrigens vorgenommen, das zu lernen. Meine Frau sagt immer, ich würde gerne mal Wiener Schnitzel essen. Ich habe mir jetzt unter anderem wieder einen Beitrag mit Alexander Herrmann angeguckt, der mit diesem Foodtruck des ZDF, das Wiederholung von, glaube 2019, ist aber egal, den man nach Wien geschickt hat und der sagte, ich muss garantiert Wiener Schnitzel machen, da kann ich nur für, er hat auch verloren. Aber ich habe dann dabei wieder gelernt, wie man denn dieses Wiener Schnitzel, also ich werde das mal ausprobieren, die ersten paar Mal wird es in die Hose gehen. Aber wir haben jetzt mehrfach den Namen Lemabri genannt, haben mehrfach von dem Lokal, ich sage immer lokal, also ich meine das nicht abwerten, von dem Restaurant gesprochen. Und da interessiert mich tatsächlich so ein bisschen, wie das dazu kam. Also ich weiß, ihr seid hier auf dem Gelände eines Logistikkonzerns, der EPG. Und man muss ja bei Google immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe irgendwo gelesen, die sind auf euch zugegangen und haben gesagt, möchtet ihr nicht bei uns etwas machen. Natürlich ist das keine Betriebskantine, aber die EPG-Leute sagen so intern, das ist unsere Betriebskantine und das meinen die auch nicht abwertend.
Ja, genau. Also wir haben ja jahrelang in der Sternegastronomie gearbeitet, also ich glaube über 18 Jahre. Und als dann 2021 unser Sohn zur Welt gekommen ist, macht man sich natürlich Gedanken, wie organisieren wir uns jetzt neu. Und für uns stand dann fest, dass wenn wir mit der Sternegastronomie weitermachen würden, gäbe es da sicherlich zeitliche Probleme, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und wir hatten dann glücklicherweise ja eigentlich von zwei Seiten das Angebot erhalten für... Also im ersten Schritt hieß es nur, ja, da gibt es ein großes Unternehmen, so ungefähr 40 Kilometer von euch entfernt, die möchten eine Mitarbeiterkantine eröffnen. Und dann haben wir uns im ersten Gedanken, Mitarbeiterkantine, ob das so zwei ehemalige Sterneköche machen möchten, sei dahingestellt. Naja, und dann kam das Angebot nochmal auf uns zu und dann haben wir gesagt, okay, wir hören uns das mal an, wir schauen uns das mal an. Und dann sind wir nach Bobbert Buchholz gefahren, ins Industriegebiet. Und auf der gegenüberliegenden Seite von der EPG, dem Software-Logistik-Unternehmen, stand ein Rohbau. Wir waren dann in diesem Rohbau drin und haben dann die ersten Pläne gesehen, die Materialien, die Farben. Und da konnte man dann schon ein bisschen mehr erahnen, dass es ganz weit weg ist von einer normalen Mitarbeiterkantine, die man sich, glaube ich, einfach so vorstellt mit, ich gehe mit meinem Kunststofftablett an heißen Behältern vorbei und schöpfe mir dann irgendwie mein Essen da drauf als Mitarbeiter. Sondern es ist ein wunderschönes Restaurant geworden, was natürlich sicherlich auch eine gewisse Größe hat mit 120 Sitzplätzen. Die Mitarbeiter müssen natürlich auch mittags hier ihren Platz finden, aber es ist einfach von der Inneneinrichtung, vom Innendesign wirklich ein sehr, sehr schönes Restaurant. Jetzt hat natürlich der Mitarbeiter von der EPG die Möglichkeit, mittags bei uns Mittag zu essen oder auch das Essen abzuholen. Genauso können aber natürlich auch externe Gäste mittags zu uns kommen und das wird auf jeden Fall auch sehr gut angenommen, weil ich glaube, hier so im Umkreis wird es, glaube ich, immer schwieriger, zu einem bezahlbaren Preis Mittagessen zu bekommen, weil viele Restaurants mittags schließen und nur noch abends geöffnet haben. Und das ist hier, glaube ich, sicherlich ein großer Vorteil. Zudem haben wir sehr viele Parkplätze vor der Haustür, was natürlich auch nochmal für die Erreichbarkeit, wir sind nah an der 61 gelegen und mit den Parkplätzen vor der Haustür ist natürlich ein großer Vorteil für die Gäste.
Dass das Lokal toll, das Restaurant, also ich weiß nicht, warum ich immer lokal sage, aber damit merken unsere Hörer zumindest, dass ich noch irgendwo auf dem Boden geblieben bin. Dass dieses Restaurant toll aussieht, das habe ich jetzt mittlerweile zum dritten Mal gesehen. Einmal habe ich den Kochkurs mitgemacht, einmal war ich mit meiner Frau mittags hier essen. Abends essen werden wir demnächst auch mal, aber das hat zeitlich bisher nicht gepasst. Heute sitzen wir wieder hier zusammen. Also das ist schon alles sehr sehenswert. Und du hast eben einen interessanten Punkt nochmal genannt, und zwar bezahlbar. Und das ist nämlich, auch da habe ich mich vor Jahren schon mit Johann Lafer drüber unterhalten, der ja irgendwann gesagt hat, es macht mich wahnsinnig, wenn da ein Koch steht, der mit der Pinzette Dillspitzen, habe ich übrigens letztens mit Lachs-Tatar auch gemacht, habe ich Dillspitzen. Das sah bei mir trotzdem nicht so gut aus. Aber ich habe dann damals schon verstanden, der Aufwand in der Sterneküche ist schon exorbitant hoch, was Material angeht. Da kann ich nicht in den Supermarkt fahren und da ein Schnitzel aus der Tiefkühltruhe nehmen. Ich kann nicht die Sachen auf den Tisch stellen, ohne dass sie gut aussehen. Das heißt, ich habe viel Personaleinsatz und viel Materialeinsatz, was ich glaube, speziell seit Corona dazu geführt hat, dass immer mehr Spitzenlokale, ich will jetzt gar nicht von Sternelokalen reden, immer mehr Spitzenlokale Probleme gekriegt haben. Dass Leute jetzt sagen, Mensch, wenn wir ins Le Mapri gehen, das sind zwei ehemalige Sterneköche, die kochen ja nicht schlechter, weil da kein Stern an der Tür hängt.
Genau, richtig. Also ich glaube, das, was wir hier im Restaurant Le Mabri in Bobbert Buchholz anbieten, ist immer noch in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was du jetzt auch gerade schon erwähnt hast, wir kochen ja nicht schlechter. Natürlich kochen wir mit anderen Produkten. Vielleicht haben wir dann nicht irgendwie den Steinbutt mit Kaviar auf der Karte, sondern haben dann vielleicht eine Forelle auf der Karte oder ein Saibling, was einfach vom wahren Einsatz natürlich geringer ist. Den Preis können wir dann aber natürlich auch an den Gast weitergeben. Schlechter gebraten wird der Fisch natürlich nicht. Also der hat immer noch genauso, ne, ist ja schön gebraten, wie wir es halt vorher gemacht haben. Und dadurch, dass wir ja auch 120 Sitzplätze oder ich sag jetzt mal 100 Sitzplätze füllen müssen, muss man natürlich auch das Food-Angebot so haben, dass die Gäste halt auch gerne zu uns kommen. Und das aber auch mehrmals im Jahr und nicht nur oftmals ja in der Sternegastronomie ist es ja schon so, dass man vielleicht einmal oder zweimal im Jahr dort ins Restaurant geht zu einem besonderen Anlass. Ich habe Geburtstag, wir haben Jahrestag, keine Ahnung, Hochzeitstag. Und wir möchten natürlich ein Restaurant sein für die ganze Familie, einen Genussort, wo man halt zu verschiedensten Anlässen, aber auch einfach nur mal so vorbeikommen kann, zum Essen kommen kann. Ich meine, unsere Mittagskarte, da fangen die Gerichte von 9,50 Euro an und gehen dann vielleicht so bis 17,80 Euro. Und abends kann man zum Beispiel auch nur für eine sehr gute Pizza vorbeikommen mit einem Bierchen dabei und ist dann auch unter 20 Euro wieder zu Hause. Genauso kann man natürlich auch ein Viergangmenü essen oder sich halt, was wir empfehlen, verschiedene Kleinigkeiten auf den Tisch zu stellen und die sich zu teilen, weil wir immer denken, dass wenn man dann schon mal hier ins Industriegebiet fährt, in unser schönes Restaurant, dass man dann natürlich auch in den Genuss kommen sollte von der Küche von meinem Mann und mir und hat dann so natürlich ein ganz spannendes Abendessen.
Ich hatte ja schon mal einen kurzen Beitrag zu der Geschichte mit dem Kochkurs gemacht und habe auch das erwähnt, dass das direkt an der Autobahn liegt. Das war im Bereich unserer Autonachrichten, wo ich aber auch immer Tipps gebe, wo man mal einen Ausflug hinmachen kann. Und das ist in der Tat, wenn jemand die A61, also für denjenigen, der nicht weiß, wo die ist, das ist die Autobahn, die von Ludwigshafen linksrheinisch nach Köln geht. Man kommt hier wirklich an der Türe vorbei. Es sind 3 Minuten, es sei denn, Sie gehen zu Fuß von der Autobahn, lassen Ihr Auto da stehen. Das macht durchaus Sinn, wenn man hier vorbeifährt, das so zu planen, dass man hier mal reinspringt, sei es mittags oder abends. Aber, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was für dich aus mehreren Gründen ganz wichtig ist. Und das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Nachdem wir ja mehrfach festgestellt haben, dass ihr jetzt eine Familie aus 3 Personen seid, habt ihr ja auch ein Kind. Und bei Kindern ist der Fokus ja auch plötzlich ein anderer. Hängt das damit zusammen, dass ihr auch Kita-Essen macht? Beliefert ihr Kitas oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also ich glaube, es hat sich natürlich sehr viel geändert, seitdem unser kleiner Sam auf die Welt gekommen ist. A, als Eltern, wenn wir als Eltern essen gehen oder als Familie essen gehen, haben wir dann natürlich gemerkt, okay, in manchen Restaurants ist man gerne gesehen als Familie, in anderen Restaurants eher weniger. Und man geht natürlich dann in die Restaurants, wo man gerne gesehen ist. Und deswegen wollten wir natürlich hier mit dem Le Mavi auch einen Ort oder einen Restaurant eröffnen, in den Familie sich wohlfühlen, in denen die Familien sich nicht irgendwie einschränken müssen oder mit einem schlechten Gefühl am Tisch sitzen, dass das Kind die ganze Zeit still sitzen muss, es darf nicht lachen, es darf nicht rumlaufen. Wir haben einen kleinen Spielebereich, wenn Reservierungen angeben, dass sie gerne im Kinderbereich sitzen möchten oder halt mit dem Kind da sind, dann versuchen wir die Familie natürlich auch in die Nähe des Spieleraums zu setzen. So hat das Kind Spaß beim Aufenthalt in unserem Restaurant, aber genauso auch die Eltern. Und ich glaube, das schönste Kompliment ist immer, wenn die Eltern wirklich alleine am Tisch sitzen, also zu zweit am Tisch sitzen, ja, mal ein Gespräch führen können ohne schlechtes Gewissen und halt die Kinder dann einfach Spaß haben im Spielraum. Ein zweiter Punkt, was natürlich ganz toll ist hier an diesem ganzen Konzept Le Mavi, ist, dass die EPG auch eine Kindertagesstätte mit einem externen Betreiber eröffnet hat, die EPG Linus. Die sind oberhalb von unserem Restaurant, also wir sind im Erdgeschoss, in der ersten Etage ist die Kita mit ungefähr 70 Plätzen, 70 bis 80 Plätzen. Und dort dürfen wir die Kita-Verpflegung machen. Unser Sohn ist mit 3 Jahren hier in die Kita gewechselt und da fand ich es natürlich ganz spannend, halt auch die Kita-Verpflegung zu übernehmen. Man merkt aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, kleine Kinder an abwechslungsreiches Essen zu gewöhnen. Ich glaube, dadurch, dass wir selber, also jetzt, ich spreche jetzt einfach nur von uns als Familie, wir natürlich das Essen einen großen Stellenwert hat oder halt auch abwechslungsreich essen oder überhaupt, dass wir uns Zeit dafür nehmen, gemeinsam am Tisch zu sitzen, entweder essen zu gehen oder halt selber zu kochen, fällt es uns natürlich leicht oder halt auch unserem Sohn leicht, verschiedene Sachen zu probieren oder weil wir es ihm ja auch vorleben, dass wir, ja, wir sprechen viel über Essen, wir essen viel, also verschiedene Sachen. Da leben wir natürlich dem Sam, glaube ich, sehr viel vor. Und wir merken jetzt, dass wir sind im ständigen Austausch mit der Kita oder mit den Erziehern, wie das Essen bei den Kindern ankommt, wie die Kita-Pläne bei den Kindern ankommt. Und da müssen wir schon sagen, oder ich insbesondere, dass wir eher das einfache Essen, ich sag jetzt mal die typischen Sachen wie Pasta mit Butter oder Pasta mit Tomatensauce, Fischstäbchen, Chicken Nuggets mit Pommes, dass das natürlich Gerichte sind, die super gut bei den Kindern ankommen. Und theoretisch könnten wir, glaube ich, auch jeden Tag Pasta mit Tomatensauce servieren und die Kinder hätten nichts dagegen und würden immer satt nach Hause gehen, was ja nicht unser Bestreben ist. Also wir versuchen jetzt immer kontinuierlich mal wieder was Neues auf die Speise, also auf so den Speiseplan zu bringen, damit die Kinder sich immer mehr irgendwie daran gewöhnen. Aber man merkt dann natürlich auch, dass, glaube ich, viele Eltern heutzutage oder sagen wir es mal anders, als ich groß geworden bin, hatte meine Mama Zeit oder vielleicht auch den Luxus, dass sie zu Hause gewesen ist. Sie hat sich um mich und meine zwei älteren Brüder gekümmert, hat jeden Tag frisch gekocht. Und jetzt, ich glaube, heutzutage ist es halt oft so, dass beide Elternteile arbeiten gehen müssen oder auch wollen. Also ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, dass früher mal die Mama zu Hause gewesen ist. Ich meine, die Mütter möchten jetzt auch wieder berufstätig sein und arbeiten. Aber was ja schlussendlich auch dazu führt, dass gegebenenfalls weniger Zeit ist oder man sich dann nicht die Zeit unbedingt nimmt, um abwechslungsreich zu kochen, sondern es dann auf Nummer sicher geht und sagt, okay, mein Kind isst gern Pasta mit Butter, also gibt es halt Pasta mit Butter. Ne? Vielleicht mache ich irgendwann mal ein bisschen noch was anderes mit dabei, aber es wird halt, glaube ich, sehr eintönig. Und ich glaube, wir versuchen jetzt halt mit unserem Kita-Plan das kreativ zu gestalten. Wir haben so verschiedene Themen. Wir haben montags die Heimatküche, wo wir ja Gerichte auf die Karte oder auf den Speiseplan nehmen, die, glaube ich, jeder kennt. Dann haben wir am Dienstag das Thema Kochen nach Farben, dass wir versuchen, Produkte zu verwenden, die in eine Farbgruppe gehören. Oder auch dann haben wir noch das Thema Gemüse, dass man zum Beispiel zeigt, okay, Tomatensauce muss nicht unbedingt rot sein. Man kann auch eine weiße Tomatensauce machen, aber dass man die Kinder so ein bisschen dran bekommt, so, oh, es gibt auch eine lila Kartoffel, es gibt nicht nur gelblich farbene Kartoffeln. Dann haben wir noch die Länderküche, um einfach so ein bisschen die Aromatik aus anderen Ländern den Kindern näher zu bringen. Und dann gibt es natürlich den Freitag noch, wo es die Lieblingsgerichte der Kinder gibt. Und da gibt es dann auf jeden Fall auch mal die Fischstäbchen.
Ich denke, es ist generell ein Problem mit der Ernährung. Also ich gucke mir relativ viele Verbrauchersendungen an. Natürlich auch die Sachen, die Sebastian Lege da bringt. Danach willst du das alles nicht mehr essen, was da verkauft wird. Auch verschiedene andere Sendungen, wo Produkte vorgestellt werden, wo man Vergleich macht, wo man einen Joghurt, einen Naturjoghurt mit richtigen Früchten und die Leute sagen, ikit, weil die so konditioniert sind von diesem Industriezeug, dass man da nicht wegkommt. Und ich könnt mir wirklich vorstellen, gerade je jünger ich ein Kind neu konditionieren kann, umso besser. Ich merke bei mir zum Beispiel ein ganz witziges Beispiel. Ich habe früher zum Leidwesen meiner Frau, wenn wir irgendwo essen gegangen sind oder irgendwo zu Gast waren, habe ich aber wirklich literweise Spezi in mich reingegossen, also dieses Cola-Limo-Zeug. Irgendwann habe ich gesagt, kann das nicht mehr und habe dann mich total auf Mineralwasser umgestellt. Das funktioniert hervorragend. Nur, ich trinke es nur dann nicht, wenn es in irgendeinem Restaurant irgendein ganz seltsames Wasser gibt. Und mittlerweile ist es so, wenn mir jemand einen Cola hinstellt, ich kann das nicht mehr trinken. Ich finde das so unnatürlich, diesen ganzen Krempel. Das macht mich fertig. Ich überlege, was wir noch nicht besprochen haben. Also ich mache es bei Interviews wirklich gerne so, dass ich am Schluss meinem Interviewpartner sage, was liegt dir noch am Herzen? Worüber möchtest du gerne noch sprechen? Und das würde ich jetzt gerne mal öffnen. Vielleicht fällt mir dann noch mal eine Zwischenfrage ein, aber so machen wir das jetzt.
Was möchte ich gerne noch erzählen? Ich glaube, das Restaurant Nemabi hier in Bobbert Buchholz ist ein ganz toller Genussort geworden für die ganze Familie. Wir bieten tolle Events an. Wir haben reichlich Platz auch im Außenbereich mit einer Eventterrasse für Firmenfeiern. Jetzt steht ja auch schon wieder die Planung für Weihnachtsfeiern an, für größere Firmen, für kleinere Firmen. Wir haben einen Seminarraum, wir haben das Kaminzimmer, was man halt mit für so eine standesamtliche Trauung oder halt für so einen Lunch verwenden kann. Also wir haben hier hohes Potenzial, verschiedene Veranstaltungen durchzuführen und ich glaube, das ist halt auch das, was uns jetzt gerade so antreibt, dass es halt so vielseitig ist und dass es jetzt nicht nur die Mitarbeiterkantine der EPG ist, sondern dass wir hier wirklich auch ein tolles Abendessen anbieten. Wir haben einen tollen Steinofen vor Ort und ich glaube so, das schönste Feedback ist dann wirklich, wenn wir mit Gästen ins Gespräch kommen oder man halt schon an den Leuchten der Augen sieht bei den Gästen, was sie für einen schönen Abend bei uns haben.
Also ich denke, das ist ja immer eine Sache des Ausprobierens. Ich erzähle immer so im Bekanntenkreis, ich esse eigentlich in jedem Lokal das Gleiche, aber nicht in jedem Lokal das gleiche Gericht, sondern ein bestimmtes Gericht in einem bestimmten Lokal. Und ich habe mir bei den Italienern angewöhnt, ich teste die alle mit Spaghetti Amatriciana. Das ist nämlich ein Gericht, das hört sich viel einfacher an, als es ist. Und von 10 Restaurants, die ich dann ausprobiert habe, können es 2. Ist das so ein Tipp, den du auch weitergeben könntest? Kommt einfach, probiert die Sachen mal aus. Diese Formulierung Betriebskantine, so positiv die jetzt gemeint sein mag, wird natürlich manch einem sagen, naja, Betriebskantine, das hat ja mit Betriebskantine Betriebskantine nichts zu tun. Das ist nur ein Restaurant, was von dem daneben liegenden Betrieb genutzt wird, um den Mitarbeitern mittags ein hervorragendes Essen anbieten zu können.
Genau, richtig. Also die Mitarbeiter haben natürlich die Möglichkeit, hier mittags einen abwechslungsreichen, frisch gekochte Küche zu genießen. Entweder im Restaurant oder natürlich auch als Abholung, dass sie das Essen mit drüber nehmen, dann wieder zurückgehen. Und wir hier im Restaurant Le Mabri haben eine frische Küche, die man auf jeden Fall mal probieren sollte. Und glaube ich auch gerade, weil mein Mann, also Christian Eckert, mit seiner kulinarischen Handschrift und ich mit meiner asiatischen Aromenwelt, was auf den Teller zaubern mit unserem Team zusammen, ist es natürlich auf jeden Fall eine Reise wert, uns hier zu besuchen und in den Genuss zu kommen, ja, von zwei verschiedenen Köchen zu probieren.
Also das sieht man ja auch auf eurer Webseite. Ihr sprecht ja davon, zum einen die asiatische Aromenküche und bei deinem Mann die französische Richtung. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Aber mir ist jetzt gerade noch eine Frage für mich eingefallen. Jetzt brauche ich den Tipp der ehemaligen Sterneköchin. Du hast ja eben schon rausgehört, dass ich ja so guten Durchschnitt koche, würde ich jetzt mal behaupten. Viele Dinge kann ich gar nicht. Aber was mich extrem ärgert ist, wenn ich ein Rezept nachkoche. Ich habe letztens etwas gekocht, Penne mit karamellisierten Roßkopfzwiebeln. Das hat sensationell geschmeckt. Jeder, der es bei mir gegessen hat, sagt, kannst du das nochmal machen? Es sah einfach nur wie schon gegessen aus. Wo kann denn der geneigte Hobbykoch lernen, Dinge so anzurichten, dass das nicht nur schmeckt, sondern auch gut aussieht? Das wäre doch vielleicht mal so eine Idee für dich, einen Kurs anzubieten, Anrichten auf Sterneniveau. Weil das kannst du ja nun wirklich, von mir aus kannst du deinen Mann auch dazu nehmen. Also ich würde auf jeden Fall kommen.
Ja, ich glaube, es geht ja, glaube ich, ja, vielleicht ist es jetzt für dich ein Anliegen, dass man das immer alles ganz toll und schön natürlich anrichtet. Aber in erster Linie sollte das Essen ja schmecken. Und wenn deine Gäste sagen, ne, deine Pasta hat geschmeckt mit den karamellisierten Zwiebeln. Ansonsten vielleicht nur ein kleiner Tipp. Man kann immer irgendwelche Bestandteile mit auf den Teller oder auf das Gericht draufgeben, um vielleicht irgendwelche Sachen zu verstecken.
Ja, ich denke ja immer darüber nach, ob ich mir das eine oder andere Buch noch zusätzlich kaufe. Ich gucke mir dann halt die Rezepte an oder beziehungsweise die Bilder von irgendwelchen Köchen, von denen ich glaube, die können es. Das sieht man in aller Regel ja auch. Ich weiß, auch diese Bilder sind natürlich komponiert. Ob man das wirklich bei jedem Besuch, bei denen so auf dem Teller hat, mag noch eine andere. Aber schmecken tut's in aller Regel. Aber das ist auch wirklich so ein interessanter Antrieb, da habe ich mit Johann drüber gesprochen damals, also Jahre her beim ersten Mal, haben wir darüber gesprochen, dass viele Leute mittlerweile sich Küchen für 60, 80, 100.000 Euro einbauen und kaufen das Zeug im Supermarkt. Und da hört bei mir jedes Verständnis auf, weil es kann ja nicht am Geld, wenn ich 100.000 für eine Küche ausgebe, dann kann ich auch in einem vernünftigen Laden einkaufen gehen.
Ja, also ich glaube, da machst du jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema schon wieder auf, was wahrscheinlich die Zeit einfach sprengen würde. Aber das ist ja oftmals so, dass dann die Prioritäten einfach anders gesetzt werden. Ne? Also man hat dann ja auch den tollen Beefer zu Hause stehen oder einen ganz, ganz tollen Grill und kauft dann irgendwie das abgepackte Fleisch im Discounter. Ich finde es nicht gut, aber letztendlich muss das jeder irgendwie selber für sich entscheiden und jeder setzt ja seine Prioritäten halt auch einfach anders.
Wir sind am Ende. Ich habe festgestellt, das war sehr kurzweilig. Wir sind teilweise nicht bei dem Thema geblieben, was wir uns mal überlegt hatten. Aber ich finde, das habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, ich finde es eigentlich schön, wenn ich eine Einstiegsfrage mache und die fünf Fragen, die ich hinterher habe, im Zweifelsfall wegschmeiße, weil es macht keinen Sinn, unbedingt eine bestimmte Frage unterbringen zu wollen. Ich glaube, wir werden uns mit Sicherheit nochmal treffen. Es gibt mit Sicherheit noch andere Themen, über die wir sprechen können. Spätestens dann, wenn du mir sagst, also unser Sohn fängt jetzt bereits an zu kochen. Dann ist es soweit, dass wir uns nochmal treffen. Und vorher würde ich mir erlauben, hier ab und zu mal essen zu kommen.
Du bist immer herzlich gern gesehen. Vielen Dank.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.